Felix Lasky und Nathaniel Fett erhoben sich, als Derek Hamilton das Zimmer betrat. »Freut mich sehr, Sie wieder einmal zu sehen, Hamilton«, sagte Lasky. Derek nickte. »Guten Tag, Mr. Lasky.« Der Sessel knarrte beängstigend, als Derek sich darauf niederließ. Lasky wusste sehr genau, warum Hamilton Mister gesagt hatte. Nur bei Gleichgestellten würde Derek Hamilton schlicht und einfach den Nachnamen benutzen. Lasky schlug die Beine übereinander und wartete darauf, dass Fett, der Makler, die Verhandlungen eröffnete. Lasky studierte Hamilton aus dem Augenwinkel. Er kam zu dem Ergebnis, dass der Mann in jungen Jahren ziemlich gut ausgesehen hatte. Er hatte eine hohe Stirn, eine gerade Nase und klare blaue Augen. Im Moment sah er entspannt aus, wie er so dasaß, die verschränkten Hände auf dem Schoß. »Er hat seine Entscheidung schon getroffen«, ging es Lasky durch den Kopf. Fett sagte, »Also dann, meine Herren, für das Protokoll. Derek Hamilton besitzt 510.000 Aktienanteile an der Hamilton Holdings Limited, einer Aktiengesellschaft. Weitere 490.000 Anteile befinden sich im Besitz verschiedener Parteien und sämtliche Aktien sind ausgegeben. Ihr Angebot, Mr. Lasky, lautet, diese 510.000 Anteile zu einem Preis von 1 Million Pfund zu erwerben, unter der Bedingung, dass der heutige Tag als Verkaufsdatum gilt und die Verträge um 12 Uhr unterzeichnet werden. Oder dass eine Absichtserklärung dahingehenden Inhalts entsprechend datiert und unterschrieben wird, sagte Lasky. Ganz recht. Lasky hörte nur noch mit halbem Ohr zu, als Fett fortfuhr, die Formalitäten mit sachlicher, monotoner Stimme herunterzuleiern. Wahrscheinlich hat Hamilton es nicht besser verdient, als seine Frau zu verlieren, ging es Lasky durch den Kopf. Eine so temperamentvolle, sexhungrige Person wie Ellen hatte ein Recht auf ein erfülltes und leidenschaftliches Liebesleben. Aber dieser Kerl ließ sich sichtlich gehen und war zu einer fetten Qualle geworden. Das hatte Ellen nicht verdient. »Aber da siehst du's mal wieder«, dachte Lasky. »Du kannst deinem Mann die Frau stehlen, du kannst ihm sein Lebenswerk wegnehmen und trotzdem ärgerst du dich nur, weil der Kerl dich Mister nennt.« »Wie ich die Sache sehe«, schloss Fett seine Ausführungen, »kann das Geschäft auf diese Weise getätigt werden, wie Mr. Lasky es bereits umrissen hat. Die erforderlichen Unterlagen der Vertragspartner liegen vor. Tja, dann bliebe nur noch die grundsätzliche Frage zu klären, ob und unter welchen Bedingungen Mr. Hamilton verkaufen wird.« Fett ließ sich im Sessel zurücksinken und schaute seine beiden Besucher mit der Miene eines Mannes an, der soeben ein Ritual vollzogen hatte und nun der Dinge harrte, die da kamen. Derek sah Lasky an. »Welche Pläne haben Sie mit der Hamilton Holdings?«, fragte er. Lasky unterdrückte einen Seufzer. Es gab wirklich keinen Grund für ein Kreuzverhör, gleich welcher Zielrichtung. Wenn Hamilton verkaufte, ging ihn sein Laden nichts mehr an. Lasky konnte ihm erzählen, was ihm gefiel und wenn es lauter Lügen waren. Und Letzteres tat er dann auch. »Der erste Schritt wäre eine kräftige Kapitalspritze«, sagte er. »Außerdem eine Verbesserung der Gesamtunternehmensführung nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten, eine Gesundschrumpfung auf den Führungsetagen der Einzelbetriebe und bestimmte Rationalisierungsmaßnahmen in den weniger profitablen Unternehmensbereichen.« Nichts konnte weiter von der Wahrheit entfernt sein. Aber wenn Hamilton irgendwelchen Blödsinn hören wollte, diesen Gefallen wollte Lasky ihm gern erweisen. »Sie haben einen bedeutsamen Zeitpunkt gewählt, mir Ihr Angebot zu machen.« »Ich glaube, das überschätzen Sie«, sagte Lasky. »Falls die Hamilton Holdings die Bohrrechte bekommt, und darauf spielen Sie gewiss an, ist das eine Art Bonus. Aber es geht mir einzig und allein darum, eine im Wesentlichen solide Firmengruppe zu erwerben, die sich derzeit in einer wirtschaftlichen Talsohle befindet. Es sollte mir gelingen, das Unternehmen wieder auf Erfolgskurs zu bringen, ohne Veränderungen an der Infrastruktur vorzunehmen. Wissen Sie, ich habe ein Händchen dafür.« Er lächelte selbstbewusst. »Mag mein Ruf auch etwas anderes besagen. Es geht mir einzig und allein darum, unternehmerisch tätig zu sein. Mich mit Wertpapieren und dergleichen zu befassen, ist meine Sache nicht.« Er handelte sich einen feindseligen Blick von Fett ein. Der Börsenmakler wusste, dass Lasky log. »Weshalb legen Sie dann so großen Wert auf diese 12-Uhr-Mittagsklausel?«, fragte Fett. Ich glaube, der Börsenpreis der Hamilton-Aktien wird unverhältnismäßig steigen, falls die Holding die Bohrrechte bekommt. Also muss ich noch vor Bekanntgabe der Entscheidung des Energieministers kaufen. Jetzt könnte für längere Zeit meine letzte Chance gekommen sein, das Unternehmen zu einem angemessenen Preis zu erwerben. Also gut, sagte Hamilton und nahm Fett die Initiative aus der Hand. Aber auch ich habe eine befristete Bedingung gestellt. Wie sieht es damit aus? Die Million? Kein Problem, log Lesky. In Wahrheit befand er sich in einer verzweifelten Lage. Hamiltons Bedingung, das Geld bar auf dem Tisch zu sehen, sobald das Geschäft unter Dach und Fach war, war für Lesky völlig unerwartet gekommen. Er hatte jetzt und hier eine Anzahlung leisten und die Restsumme bei Unterzeichnung der Abschlussverträge begleichen wollen. Aber so exzentrisch Hamiltons Zahlungsbedingungen auch sein mochten, sie waren absolut akzeptabel. Denn sobald die Papiere unterzeichnet waren, konnte Lesky vertragsgemäß frei über die Aktien verfügen. Und darauf hatte er seinen ursprünglichen Plan aufgebaut. Da die Hamilton Holdings die Bohrrechte bekam, würde der Kurs der Aktien in die Höhe schnellen. Und von diesen Kursgewinnen hatte Lesky den Kaufpreis für die Hamilton Holdings begleichen wollen. Nun aber war er in die Grube gefallen, die er selbst gegraben hatte. Er hatte Hamilton mit einem schnellen Geschäft gelockt und der alte Mann war nur zu gern darauf eingegangen. Jetzt aber stand Lesky da und wusste nicht, was er tun sollte. Er hatte keine Million. Schon um die Anzahlung in Höhe von 100.000 Pfund zusammenzukratzen, hätte er sein letztes Hemd hergeben müssen. Doch er war wild entschlossen, sich dieses Geschäft nicht durch die Lappen gehen zu lassen. »Eine Million Pfund, bar auf den Tisch des Hauses«, sagte er fröhlich. »Derek«, sagte Fett, »vielleicht ist es jetzt an der Zeit, dass wir ein paar Minuten unter vier Augen...« »Ich glaube nicht«, unterbrach Derek ihn. Dann fügte er leise hinzu, »es sei denn, möchtest du mir vielleicht anvertrauen, dass diese Sache mit Tretminen und Fallgruben gespickt ist?« »Ganz und gar nicht.« »In diesem Fall«, Derek wandte sich an Lesky, »bin ich einverstanden.« Lesky erhob sich und schüttelte Derek die Hand. Dem fetten Mann war diese Geste ein bisschen peinlich, doch Lesky war dieser Händedruck wichtig. Geschäftsleute wie Hamilton konnten stets Klauseln in einem Vertrag aufspüren, Hintertüren, die ihnen einen Rückzug ermöglichten. Aber sie brachten es längst nicht so leicht übers Herz, nach einem Handschlag unter Männern wortbrüchig zu werden. Lesky sagte, »Das Geld liegt auf der Jamaica Cotton Bank, auf der Londoner Zweigstelle, selbstverständlich. Ich glaube, das dürfte kein Problem darstellen.« Er zog ein kleines Scheckheft aus der Brusttasche. Fett runzelte die Stirn. Die Jamaica Cotton Bank war ein sehr kleines Geldinstitut. Er hätte einen Scheck vorgezogen, der auf eine Clearing Bank ausgestellt war. Aber zum einen war die Jamaica Cotton Bank ein vollkommen akzeptables Geldinstitut und zum anderen konnte er jetzt, wo das Geschäft unter Dach und Fach war, keine Einwände mehr erheben, ohne mäklich zu erscheinen. Und das wusste Lesky wahrscheinlich. Lesky stellte den Scheck aus und reichte ihn Hamilton. »Es kommt nicht oft vor, dass jemand sich 1 Million Pfund in die Tasche stecken kann«, sagte er. Derek schien mit einem Mal zugänglicher zu werden. Er lächelte jovial. »Es kommt auch nicht oft vor, dass jemand 1 Million ausgibt.« Lesky lächelte schief. »Tja, dann werde ich die Bank mal anrufen und informieren, dass der Scheck in Kürze eingelöst wird.« »Tun Sie das.« Fett brachte ihn zur Tür und zeigte auf ein anderes Zimmer. »Dort hinten sind Sie ungestört. Valerie wird Ihnen das Gespräch in das Zimmer legen.« »Danke. Wenn ich zurückkomme, können wir die Verträge unterschreiben.« Lesky verschwand in dem kleinen Zimmer und nahm den Hörer ab. Als das Freizeichen ertönte, spähte er durch die Tür, um sich zu vergewissern, dass Valerie nicht zuhörte. Sie stand am Aktenschrank. Lesky wählte. »Jamaica Cotton Bank?« »Hier, Lesky. Geben Sie mir Jones.« Eine Pause trat ein. »Guten Morgen, Mr. Lesky.« »Ich habe gerade einen Scheck über 1 Million Pfund ausgestellt, Jones.« Zuerst herrschte Totenstille am anderen Ende der Leitung. Dann sagte Jones, »Gütiger Himmel, so viel haben Sie doch gar nicht. Sie werden den Scheck trotzdem einlösen.« »Ja, aber wie denn? Was ist mit der Bank von England?« Die Stimme des Bankiers bekam einen schrillen Beiklang. »So viel Bargeld haben wir dort gar nicht deponiert.« Lassen wir das Problem mal auf uns zukommen, Jones. Das sind ungelegte Eier. Mr. Lasky, die Jamaica Cotton Bank ist gar nicht befugt, von ihrem Konto bei der Bank von England 1 Million Pfund auf ein anderes Konto bei der Bank von England überweisen zu lassen, weil die Jamaica Cotton Bank gar keine Einlagen in der Höhe von 1 Million Pfund bei der Bank von England hat. Ich glaube, deutlicher kann ich Ihnen die Sachlage nicht schildern. Jones, sagte Lasky, wem gehört die Jamaica Cotton Bank? Jones holte tief Atem. Ihnen, Sir. So ist es. Lasky legte auf. Evan Jones starrte lange auf den Telefonhörer in seiner Hand, bevor er zu wählen begann. Als sich jemand meldete, holte er tief Luft. Die Jamaica Cotton Bank ist in Schwierigkeiten.